uns über die Gemeinde unterhalten. Gestern war das Thema Entdecke deine wahre Identität. Wer bist du überhaupt? Was für Ansprüche hast du? Was steht dir zu? Was hat Gott für dich vorgesehen? Das sind die Grundgedanken und jetzt wollen wir weiter fortfahren und wir wollen herausfinden, was Gott vorhat mit seinem Volk, mit seinen Kindern. Die Gemeinde Jesu hat einen ganz großen Auftrag. Die Gemeinde Jesu, das ist nicht die katholische Kirche, das ist auch keine protestantische Kirche, das ist auch kein Hauskreis und das ist gar nichts. Die Gemeinde Jesu ist der Leib des Herrn. Jesus das Haupt und dann die Glieder. Und Gott will durch seine Gemeinde wirken. Zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, lebe ein erfülltes Leben. Lebe nicht ein Bettlerleben. Lebe nicht ein Leben von aufstehen und hinfallen, so steh auf und steh und fall hin, Menschen. Nein, du sollst ein Leben leben, ein erfülltes Leben, voller Kraft, voller Lob, voller Herrlichkeit, voller Dank, ja, voller Jubel, voller Sieg. Du sollst ein Leben leben im Land, wo Milch und Honig fließt. Lebe ein erfülltes Leben. Dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein Aspekte des Glaubens, was alles so dir zusteht. Wir machen ja in der Linie weiter. Gott hat viele Verheißungen für seine Kinder gegeben und wir sollen diese Verheißungen erreichen. Sind Versprechen Gottes, sind Zusagen Gottes, sind Segnungen Gottes. Die sollen ein Teil von deinem Leben werden. Und dann möchte ich noch einladen für übernächste Woche. Donnerstag, den 9., Freitag, den 10. und Sonntag, den 12. August. Da wird Josef Hedgecock hier sein. Er ist ja eigentlich vom Hintergrund Schotte, deshalb auch der Name so Hedgecock. Und er wird hier sprechen, also Donnerstag, den 9. und Freitag, den 10. Samstag ist er in Leipzig und dann am Sonntagabend wieder hier bei uns um 19 Uhr jeweils. Ganz herzlich eingeladen. Das Thema wird sein Fundamente für ein Leben im Geist. Wir leben nicht in Fantasie, wir leben nicht in Schwärmerei, wir leben nicht in Einbildung, wir leben nicht also nur im Gefühl, ja, das ist wunderbar. Nein, wir leben im Geist und im Geist leben ist was ganz anderes als nur irgendwie nach Stimmung zu gehen oder Gefühl zu gehen oder Gemütlichkeit zu gehen oder nach Atmosphäre zu gehen. Im Geist ist, du lebst, egal was passiert, egal was passiert. Heute eine wahre Gemeinde, eine wahre biblische Gemeinde hat heilende Kraft. Die meisten Leute sind krank in der Gemeinde und wissen nicht, warum sie krank sind. In 1. Korinther 11 heißt es, manche, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Weil manche glauben, der Leib des Herrn, ja, das ist der Verein, die Organisation irgendwo. Nein, der Leib des Herrn ist Abhängigkeit von Jesus. Und solange wie wir abhängig von Jesus sind, sind wir gesund. In dem Augenblick, wo wir aber den Leib des Herrn nicht mehr unterscheiden können und wo wir sagen, alle sind gleich, alles sind in Ordnung und so weiter, dann merken wir, dass alle gar nicht gleich sind. Dann sind einige vorzeitig gestorben, einige sind müde geworden, einige sind schwach geworden, einige sind träge geworden und so weiter, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Der Leib des Herrn ist was ganz Besonderes. Die Gemeinde Jesu ist was ganz Besonderes. Es ist nicht die Versammlung, die wir hier uns treffen, nein, es ist der, der zu Jesus gehört. Und die Frage ist, gehörst du zu Jesus? Du kannst zu einem Verein gehören, es kann Kaninchensuchtverein sein, das kann irgendein Club sein, kann alles sein, aber Jesus ist was anderes, abhängig von Jesus sein. Gott hat die Gemeinde zur Erlösung geschaffen, ohne Gemeinde gibt es für mich keine Erlösung, ohne der Gemeinschaft der Heiligen gibt es kein geistliches Leben, du brauchst Gemeinde, du brauchst Leute, die dir auf die Finger gucken. Du brauchst Leute, die dich korrigieren. Du brauchst Leute, die dich ermutigen. Du brauchst Leute, die dir unter den Arm greifen oder den Flügel greifen, die dir helfen, wenn du schwach bist. Wenn einer hinfällt, steht, dann muss der andere dir helfen, aufzustehen. Denn von selbst stehst du ja nicht mehr auf. Kannst nicht. Du brauchst Geschwister und Freunde, die dich, ja, ermutigen. Weißt du, je mehr du Geschwister um dich hast, die dich ermutigen, desto weniger Medikamente brauchst du. Ich sage nicht zu viel, ich übertreibe es nicht. Ich sage die Wahrheit, weil ich weiß, was wir Menschen brauchen, ist Liebe. Der Mensch lebt von der Liebe. Die Liebe ist das Größte und da, wo die Liebe Gottes da ist und nicht Schmusen und nicht Busenfreundschaft und nicht irgendwie Schmeicheleien und Schleimerei. Nein, echte Liebe ist, dass du angenommen bist, ob du gut oder schlecht bist, ob es dir gut oder schlecht geht, du bist angenommen. Und das ist was Wichtiges. Und das lernt man in keiner Schule, das lernt man auch in keiner Bibelschule, das lernt man auch in keiner Bibelstunde. Das kann nur der Heilige Geist uns lehren. Die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Ohne Gemeinde gibt es keine Erlösung. Die Gemeinde hat einen erlösenden Charakter. Die Gemeinde hilft dir, dass du von dir wegkommst und auf Jesus schaust. Und da wirst du mutig auf Jesus schauen. Das ist die Familie Gottes. Weißt du, Gott ist der Vater. Gott ist der Herr der Gemeinde. Wir sind nur Glieder an seinem Leibe. Für die Familie gibt es keinen Ersatz. Für die Familie Gottes gibt es keinen Ersatz in dieser Welt. Also du kannst suchen, was du willst, du kannst machen, was du willst. Die Gemeinde ist etwas, was Jesus macht und was nicht, was Menschen machen. Die Menschen können viel organisieren, viel anbieten. Sie können Kaffee anbieten, sie können Kuchen anbieten, sie können Quatsch anbieten, sie können Zeitvertreib anbieten, sie können Unterhaltung anbieten. Aber was die Gemeinde ist, angenommen werden. Die Gemeinschaft ist angenommen werden. Egal wie du bist, egal wie du aussiehst. Mit abstehenden Ohren, mit einem Puckel. Oder ja, süß und nett, spielt keine Rolle. Warum? Weil Jesus will die Gemeinde wiederherstellen. Interessant ist, der Mensch gleich nach dem Sündenfall als erstes passierte, dass der Bruder den Bruder umbrachte. Kain und Abel. Das ist die Geschichte, da ist die Familie schon kaputt gewesen. Von Anfang an war die Familie kaputt, die ganze Völkerfamilie ist kaputt gewesen. Und Jesus und der Herr und der Heilige Geist will die Familie herstellen. Auch nach der Sintflut ist die Familie kaputt gewesen. Nach der Sintflut, Gott dachte, ich unterstelle das jetzt mal dem lieben Gott, er dachte, jetzt könnte ich noch was retten. Die Menschen lassen sich von meinem Geist nicht mehr sagen, aber vielleicht sind noch ein paar wie Noah und seine Sippe, dass sie sich was sagen lassen. Aber nein, auch da ging der Mordgeist weiter. Nach der Sintflut, das Morden, Töten, Rauben, Ausplündern und so weiter, ging weiter. So, Unterdrückung ging weiter, Ausbeutung ging weiter, Versklavung ging erst recht weiter nach der Sintflut. Die Gemeinde Jesu ist der Ersatz auch für Israel. Für mich gibt es, Gott hat mit Israel gewollt als Volk, dachte, das könnte noch was werden. Ich könnte über Israel die Welt noch retten, aber auch das hat Israel versagt. Israel hat sich nur noch um sich gedreht. Wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Liebsten, wir sind die Anständigsten, wir sind das Volk Gottes. Und Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Heide bin. Gott, ich danke dir, dass ich nicht ein Hund bin. Gott, ich danke dir, dass ich nicht eine Frau geworden bin. Und du siehst also, was da also ging mit Israel. Israel hat versagt auf der ganzen Linie. Und als Jesus kam, das gab es nur noch Pharisäer in dieser Welt. Gab es nur Pharisäer, die drehten sich alle nur um sich. Die Israeliten, die haben ihren eigenen Bruder, den Josef, verkauft, weil er zu mystisch war. Und sie sind kaum aus Ägypten rausgekommen, haben sie schon Götzen sich gebaut. Also Israel hat versagt auf der ganzen Linie, von Anfang an bis zum Schluss. Und Gott sagt sogar zu Moses, ich möchte das Volk nicht haben. Moses, ich möchte mit dir Geschichte machen, aber nicht mit diesem Gesindel da. Und Moses sagt, ja Gott, was werden die Heiden sich denken und so weiter. Ist egal. Also auf jeden Fall, Gott macht andere Geschichte. Und Gott hat dann Jesus gesandt und der sollte dann die Gemeinde bauen. Jesus sollte die Gemeinde bauen, das Volk Gottes. Und das Volk Gottes ist doch anders gewesen. Denn wenn ich Petrus anschaue, Paulus anschaue später und dann die ganzen Apostel anschaue, da ist die Familie das. Sie hatten alles gemeinsam plötzlich. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das war die Gemeinde Jesu, ein Herz und eine Seele. Wenn einer gelitten hat, hat der andere mitgetragen, mitgelitten. Die haben dann gebetet, als Petrus im Gefängnis war. Die haben einen anderen Geist in sich gehabt. Was Jesus nicht wollte, er wollte keine katholische Kirche, keine Organisation, was wir so heutzutage haben, so Organisationen. Er wollte Gemeinde haben und nicht Staatschristentum oder Volkskirche oder was es auch heute alles so gibt. Gott wollte Menschen, die gewaschen sind im Blute des Lammes, die alle ein Ziel haben, Jesus ähnlich zu werden, Jesus auszuleben, Jesus zu repräsentieren. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er übernimmt nicht Israel und übernimmt auch nicht das Staatschristentum. Jesus baut sein Volk auf seine Art und Weise. Die katholische Kirche, wenn da irgendwo ein Aufbruch war, hat gleich ein Etikett verpasst, ein Kloster, die Franziskaner, die Benediktiner, die Karmeliten und was so sonst auch ist. In der evangelischen Kirche ging es auch nicht besser. Da hat man gleich so in Clique gebildet, die Pietisten oder dann, ja, die. Und lauter Sekten und so weiter. Jesus baut auch keine Sekte. Jesus baut seine Gemeinde. Unter allen Christen, unter allen Menschen und so weiter. Gemeinde, Reich Gottes ist nichts Irdisches. Es ist nichts Zeitloses, also Zeitliches, sondern es ist Zeitloses. Es ist nicht sichtbar, es ist unsichtbar. Du kannst nicht sagen, ich gehöre zur Gemeinde Jesu. Das weiß allein der Herr, wer dazu gehört und wer nicht. Das weiß nur der Herr. Niemand kann sagen, ich gehöre dazu. Ich weiß nicht einmal selbst, ob ich dazugehöre. Der Herr kennt mich. Denn da heißt es, du hast etliche, die also mich nicht verleugnet hat, haben, liest mal die Sendschreiben. Der Herr weiß, wer alles dazu gehört hat. Da hast du etliche Leute, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die nicht mitgemacht haben, die nicht schuldig geworden sind an dem Gequatsche, schuldig geworden sind an irgendwelchen anderen negativen Dingen, an der Isebel und also diesen Geist der Isebel oder der Werke der Nikolaiten. Es ist etwas Geistliches, die Gemeinde Jesu, etwas nicht Materielles, das kann man nicht sagen, 1, 2, 3. Weißt du, da können 2 Millionen sein und da kommen nur 2 ins Reich Gottes, ins gelobte Land, nur 2 von 2 Millionen, Josua und Kaleb. Die Gemeinde Jesu ist etwas Lebendiges und das ist nicht begrenzt, Gottes Wort ist nicht begrenzt, die Gemeinde Jesu ist nicht begrenzt, sie ist etwas Übernatürliches. Entweder ist es oder ist es nicht. Entweder steht Jesus vor der Tür oder ist Jesus innen drin. Und das gilt für jeden Einzelnen. Jesus sagt nämlich in Singular, siehe, ich stehe vor der Tür und wer die Tür aufmacht, zu dem werde ich kommen und mit dem werde ich das Abendmahl halten. Jesus hält nicht mit jedem das Abendmahl. Alle können das Abendmahl schlürfen, auf Deutsch gesagt. Aber das Abendmahl hält Jesus nur mit ganz bestimmten Leuten, die ihre Tür aufmachen, ihr Herz aufmachen, ihre Seele aufmachen, die also innerlich bereit sind, die den Leib des Herrn erkennen. Und weil sie den Leib des Herrn nicht erkennen, sind viele schon gestorben, obwohl sie in der Gemeinde sitzen und singen und beten und predigen und vieles andere machen. Die Gemeinde Jesu ist also, wo Jesus die Herrschaft hat, wo Jesus das Sagen hat, wo man auf Jesus hört, wo man Jesus vertraut, wo man mit Jesus geht und wandelt. Das ist die Gemeinde Jesu. Weißt du, da drüben heißt es eine Gemeinde, Gemeinde Gottes, dann heißt die andere Gemeinde, die nachmittags sind, Gemeinde Jesu Christi. Jetzt fehlt nur noch, dass die Gemeinde des Heiligen Geistes da ist. Dann ist die Dreieinigkeit schon voll versammelt. Und weißt du, Leute haben so schöne Namen, Gemeinde Gottes. Da fangen die Knie an zu schlottern. Gemeinde Gottes oder Gemeinde Jesu Christi. Als ich junger Christ war, bin ich mal in Frankfurt gewesen. Dann stehen zwei junge Männer, schön in schwarzen Anzügen, Krawatten, sauber angezogen. Und dann sagen, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Das waren Mormonen. Ich habe mich erschreckt. Die Heiligen der letzten Tage stehen plötzlich vor mir. Leute können sagen, was sie wollen. Ob sie es wirklich sind, ist eine andere Frage. Steht in einem anderen Buch. Das weißt du allein der Herr, ob sie die Heiligen der letzten Tage sind. Weißt du, die Heiligen der letzten Tage, die werden total ganz anders sein als die lieben Leute aus Utah, aus dem Mormonenstaat. In der wahren Gemeinde geht immer alles von Jesus aus. Hat es der Herr gesagt? Will es der Herr? Das hat nicht der Papst zu sagen, auch nicht der Petrus zu sagen, auch nicht der Pastor, auch nicht der Älteste, auch nicht der Vorstand und so weiter. Da geht es um Jesus, Leute. In der wahren Gemeinde Jesu Christi und der Heiligen der letzten Tage geht es um Jesus. Um den Geist Gottes. Und da geht es nicht um Israel. Weißt du, es gibt so viele Israel-Fanatiker, die sind verrückt für Israel. Aber Israel wird noch zerstört werden. Israel wird das eines Tages nicht geben. Denn Gott hat ja gesagt, wir müssen alle Völker zerstreut werden. Und erst wenn er das Volk zurückholt, dann kommt erst Israel zurück. Aber nicht, wenn irgendwelche Zionisten es wollen. Weißt du, oder der Tempel. Der Meister, das sind gewaltige Steine. Aber was sagt der Herr? Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und das Einzige, was die Juden heute noch haben, ist die Klagemauer. Auch nicht von Gesetzen und Vorschriften und Satzungen besteht das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Hier fängt das Reich Gottes an, ihr Lieben. Hier fängt die Gemeinde an. Hier fängt der Himmel an. Hier fängt das Wirken des Geistes an. Und der Herr, so steht es in meiner Bibel, in der Apostelgeschichte 2, und der Herr tat hinzu, die zu der Gemeinde gehörten. Und der Herr nahm weg, die nicht zu der Gemeinde gehörten. Beides gehört dazu. So, ich wundere mich nicht und bin nicht entsetzt, wenn welche weggehen und andere wieder kommen. Nein, ich weiß es, das ist ein Werk des Herrn. Der Herr weiß, wer zu der Gemeinde gehört. Und der Herr achtet darauf, passt er da rein oder passt er da nicht rein? Ist er ein lebendiger Stein oder nicht? Oder ist es nur ein Bremsklotz, die da gläubig wurden? Und viele Leute suchen ganz was anderes als nur Reich Gottes. Die suchen sich selbst, die wollen sich selbst profilieren, sich selbst verwirklichen. Ohne Jesus und ohne Glauben kommt man nicht in der Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist kommt man nicht in der Gemeinde. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer anders in das Reich Gottes kommt, der ist ein Dieb. Also ich bin die Tür. Also man kommt in das Reich Gottes nur durch Jesus und durch den Heiligen Geist und durch die Wiedergeburt. Interessant ist die Geschichte auch, als Saul von Tarsus sich bekehrte. Wer bist du, Herr? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst, Mann. Muss vorstellen. Dann plötzlich sagt er zusammen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, aber Herr, was muss ich tun? Sag mir was. Nein, sagt er, geh in die Stadt in Damaskus, dort ist eine Gemeinde und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wie es mit dir weitergehen soll nach deiner Bekehrung, das wird dir in der Gemeinde gesagt. In der Gemeinde, wo der Heilige Geist Freiraum hat, wo der Heilige Geist wirkt, wo sich der Heilige Geist manifestiert, wo es geistgewirkte Botschaften gibt, Predigten, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, da wird dir weitergesagt. Da, wo du angesprochen wirst, da wird dir weitergesagt, wie es mit dir weitergeht. Und so schickt Jesus den lieben Bruder Saul in die Gemeinde, in der Stadt. Dort ist eine Gemeinde, dort ist ein einfacher Prediger, Ananias, wo der auch herkommt, ein Bruder im Herrn. Und zu diesem Ananias redet der Herr und sagt, geh, da ist da in der, im Hotel zum Löwen, in der Straße, die gerade heißt, da ist der Saul, der betet. Geh hin, mach einen Hausbesuch bei dem mal. Du siehst also, wie Gott die Menschen zusammenführt. Gemeinde ist, wo Gott die Menschen zusammenführt. Nicht, wo die Menschen sich selbst aussuchen, da gehe ich hin, das ist mein Platz. Gemeinde ist nicht, wo du aussuchst, das ist mein Platz. Kannst gar nicht aussuchen. Der Herr führt dich dorthin. Der Herr bringt dich dorthin. Und der Herr bringt auch die Leute, die dir dienen und die dir predigen und die dir etwas zu sagen haben. Und Paulus weiß, also hier in Damaskus, da ist jemand, ich habe gehört, da ist so ein alter Knacker da, dieser Ananias. Da sogar in seinem Koffer ein Haftbefehl gegen ihn, womöglich, durchaus drin und so weiter. Aber da plötzlich kommt dieser Ananias zu ihm und sagt, du lieber Bruder Saul, du siehst, der Heilige Geist bricht die Schranken ab, die Vorurteile weg ab. Der Heilige Geist baut Brücken, bringt Menschen zusammen, die eigentlich gar nicht zusammengehören und gar nichts miteinander zu tun haben wollen, im Gegenteil. Aber das macht der Heilige Geist. Aber mit denen möchte ich nicht schaffen. Also ich habe auch in meinem Dienst und meinem persönlichen Leben, ich habe oft gesagt, also mit diesem Gesindel will ich nichts zu tun haben. Und gerade zu diesem Gesindel hat mich der liebe Gott hingeführt. Und gerade habe ich dort Brüder und Schwestern gefunden. Und gerade dort bin ich geistlich gewachsen. Ich werde nie vergessen, also ich war gerade auf einer Konferenz eingeladen, habe bei Leuten geschlafen und du weißt, wie manchmal Schwaben sind. Die Schwaben sind sehr geizig, Gott segne die Schwaben und die sind sehr geizig. Weißt du, die haben da ihren Hefezopf gegessen und ihr Kakao getrunken oder Kaffee getrunken, aber mir als Gast haben sie nicht gesagt, Matthias, möchten Sie auch was haben? Ich war nur ein Quartier zu übernachten. Und ich habe so gekocht in mir. Hab gesagt, weißt du, die saufen und fressen und die fragen nicht, hat der Bruder auch Hunger? Und ich habe auch Hunger gehabt. Ich hätte auch gerne von ihrem Hefezopf was gegessen. Und dann sagen sie so, jetzt gehen wir in die Versammlung. Ohne, dass sie mir was zu essen und zu trinken angeboten haben, also Frühstück angeboten hatten. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich bin von der Konferenz weggegangen, ich bin lieber ins Wirtshaus gegangen und habe mir ein Frühstück gekauft zuerst mal. Und gegessen habe ich gesagt, und das wollen Christen sein? Und das wollen Christen sein? Die essen nur an sich, die denken nur an sich, die leben nur für sich und so weiter. Ich war so schockiert. Aber gut, dass ich schockiert war, so habe ich zu Jesus gefunden. So richtig. Ich habe gesagt, ich bin nicht wegen denen hier, ich bin wegen Jesus auf der Konferenz. Und du siehst, Gott erlöst dich von den Menschen, dass du nicht mehr wegen den Menschen irgendwo hinrennst, sondern du, wenn du irgendwo hingehst, gehst du wegen Jesus hin. Wegen Jesus. So, und da habe ich nach und nach den Weg gefunden und zu denen wollte ich wollte eigentlich am liebsten nach Hause fahren. Aber da wollte ich auch wieder nicht das, denn bin jetzt hergefahren zu dieser Konferenz. Ich wollte auch diese Konferenz noch mitnehmen. Aber du siehst, Gott lässt uns reifen in den Schwierigkeiten, in den Anfechtungen. Und das ist, wie Gott die Gemeinde baut. Gott arbeitet mit jedem Einzelnen individuell. Und er macht dich klein und dich demütig und dich anständig. Und er korrigiert dich. Ja, bist du wegen denen hergekommen oder bist du wegen mir hierher gekommen? Was willst du eigentlich? Und da wird man heil. In der Gemeinde wird man heil. Weißt du, da wird man mit sich selber fertig. Wenn du in der Gemeinde bist, du bist nicht wegen den anderen da, du bist wegen dir in der Gemeinde. Du erlebst so viel Strapazen, so viel Anfechtungen, so viel Angriffen in der Gemeinde, damit du reifst. Da wirst gekitzelt, gereizt, angefochten, alles miteinander. Du sollst ja reifen. im Volk Gottes. So, Saul, geh in die Gemeinde, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Er wollte ja die Gemeinde ursprünglich zerstören, hatte ja Haftbefehle für die Geschwister dort, aber gerade diese Leute, die er verhaften wollte, die er ins Gericht bringen wollte, oder vor das Gericht bringen wollte, diese Gemeinde, diese Geschwister sollten ihm dienen. Und ich sag dir, die Leute, die du nicht magst, die werden dir dienen. Die Leute, die du nicht ausstehen kannst, die haben dir eine Botschaft für dich. Die werden dich weiterbringen. Die haben etwas, was dir fehlt. Denn die sind schon durch die Hölle gegangen. Die haben schon das alles hinter sich. Das, was du jetzt noch lernen musst. Geh in die Stadt und man wird es dort dir sagen. Und in der Gemeinde, da kam der Ananias und da wurde Saul von Tarsus sehend. Sonst wäre er blind geblieben. Und die meisten Christen, die die Gemeinde verachten, die Gemeinde ablehnen, mit der Gemeinde nichts zu tun haben, die werden blind bleiben für den Rest ihres Lebens, in aller Liebe. Sie werden Jesus nicht begreifen, sie werden Jesus nicht erkennen. Sie wissen gar nicht, um was es wirklich geht, was der liebe Gott mit ihnen vorgehabt hat. Weißt du, und seitdem ich in der Gemeinde bin, da tritt einer wie der andere wie auf die Hühneraugen, rempeln mich an, setzen mir zu. Aber das alles ist ein Reifungsprozess, liebe Leute. Das ist ein Reifungsprozess. Ich habe zu Hause ich wollte Sonnenblumen züchten. Also was heißt, ich habe eine Sonnenblume und ich wollte, dass die Sonnenblume blüht, aber die ist nicht geblüht. Dann habe ich so eine Plastiksonnenblume genommen und die habe ich reingesteckt im Topf. Du, und plötzlich ist sie so eifrig geworden, plötzlich blüht sie und blüht sie und blüht sie und ich kann sie nicht mehr stoppen. Weißt du, du brauchst etwas, was dich reizt. In der Gemeinde wirst du gereizt. Nicht nur zum Zorn, auch zum Guten. Du wirst gereizt. Deshalb, wir sollen auch in der Gemeinde einander reizen zur Liebe, zur Freude, zum Gottesdienst. Dass wir Gott ehren und preisen. Und diese Plastiksonnenblumen. Und manchmal hat der liebe Gott so Plastikblumen in der Gemeinde. Die sind gar nicht echt. Manche Christen sind gar nicht echt, wie sie so echt aussehen. Aber die provozieren die anderen und sagen, ja, so wie der möchte ich auch werden. Oder wie die. Also diese Plastikblume, die ist es wie also eine Predigt für sich selbst geworden. Irgendwann muss ich nochmal eine andere Predigt halten. Also die Plastikblumen in der Gemeinde Jesu Christi. Und Gott benutzt manchmal so unechte. Da habe ich irgendwo, eigentlich wollte ich diese Blume ausrangieren. Und da habe ich keine Verwendung gehabt. Aber ich habe gedacht, auf dem Balkon, da passt alles noch hin. Saul von Tarsus musste in diese Gemeinde gehen, um sehend zu werden. Und damit dann seine Augen endlich mal geöffnet werden. Und wir sehen also auch weiter, überall, als Petrus und Johannes geschlagen worden sind im Gefängnis und so weiter und verhaftet worden sind und bedroht worden sind. Wo sind sie hingegangen? Sie sind nicht da irgendwo in die Wüste gegangen oder nach Galiläa gegangen. Die sind zu den Ihrigen gegangen. Sie wussten, da ist eine Gemeinde, mit der können wir beten. Die beten für uns, wenn wir jetzt wieder zurückkommen. Und die haben gebetet, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen, beweg Himmel und Erde. Und plötzlich hat sich die Städte bewegt und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und am nächsten Tag stehen sie wieder auf dem Marktplatz. Die lassen sich nicht unterkriegen. Warum viele Gotteskinder sich unterkriegen lassen, ist, weil sie nicht in die Gemeinde gehen. Der Teufel macht sie fix und fertig. Wenn du Probleme hast, gehörst du in die Gemeinde. Nicht jetzt betet mit mir, sondern wir alle beten miteinander. Und die Gegenwart Gottes ist, was unsere Seele erquickt. Was uns aufatmen lässt. Die Gegenwart Gottes. Weißt du, und was macht man? Da schließt man sich ein in seine Kammer. Oh, ich möchte stille sein. Nein, vergiss die ganze Stille. Du gehörst in die Gemeinde, wenn du Probleme hast. Egal wo. Geh, wenn du keine Gemeinde hast, dann geh eben in eine katholische Kirche von mir aus. Und ich habe schon erlebt, wenn ich im Urlaub bin oder sonst was, ich versuche immer Sonntag gehört dem Herrn. Da versuche ich irgendwo in der Gemeinde zu gehen. Wenn ich keine freie Gemeinde finde, dann gehe ich halt in eine Landeskirche. Und ich habe die tollsten Gottesdienste schon erlebt in den Gottesdiensten der Staatskirche. Weißt du, es geht nicht darum, wer da predigt. Wichtig ist, dass Gott da ist. Und Gott ist da, wo sein Wort gelesen wird, wo gebetet wird, wo man Jesu Namen erwähnt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist schon Gott da. Vergiss es. Verstehst du? Manche Leute sind so kleinkariert, Schmalspurchristen. Nur die Freie. Es muss ein charismatischer Gottesdienst sein. Vergiss. Du wirst vielleicht umgebracht in charismatische Gottesdienste. Und viele haben ihren Glauben schon verloren. weil sie das ganze Rimmedimme nicht mitmachen konnten und wollten. Petrus und Johannes, sie fanden Trost, fanden Stärkung in der Gemeinde und morgen stehen sie wieder auf dem Marktplatz. Warum du in deinem Glauben versagt hast oder versagst ist, weil du da sagst, nein, ich brauche eine freie Gemeinde, ich brauche eine freie Gruppe, ich brauche eine Pfingstlergruppe, eine charismatische Gruppe. Nein, du brauchst Jesus. Und wo zwei oder drei sich im Namen Jesu versammeln, da ist Jesus mitten unter ihnen. Und manchmal, ich bin schon in viele Kirchen gewesen, ich habe in katholische Kirchen gepredigt, ich habe in evangelische Kirchen gepredigt, in freie Gemeinden gepredigt, und ich habe eines festgestellt, die Leute suchen alle Gott. Die Leute wollen alle Gott. Und manchmal sind die, wo du denkst, die haben keinen Gott, die haben mehr Gott, als die, die angeblich Gott haben. Die haben manchmal mehr Gott. Ich bin manchmal entsetzt. Ich bin mal auf einer Konferenz in den Philippinen gewesen und da waren von verschiedenen Leuten, Religionen die Leute und da sollten die Mormonen, pass auf, da sollten die Mormonen das Tischgebet und die Andacht halten. Habe ich gedacht, was? Ich habe mich entsetzt, die Mormonen sollen Tischgebet und Andacht. Und weißt du, was die gesagt haben? Die haben von Jesus gesprochen. Besser wie mancher Baptist und mancher Methodist und mancher Pfingstler. Die haben so von Jesus gesprochen, ich war entsetzt. Also sie gesagt habe, lieber Gott, ich möchte niemand mehr verdammen und niemand mehr richten. Du weißt, du kennst die Herzen, du kennst die Menschen. Und ich war so entsetzt, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich entschuldige mich jetzt bei dir. Ich habe nicht bei den Leuten entschuldigt, aber bei Gott mich entschuldigt, dass ich gerichtet habe. Mormonen halten die Andacht, das Tischgebet auf dieser Konferenz. Deshalb begrenze Gott nicht. Gott passt in keine Schachteln, Gott passt nicht in eine Vorstellung hinein. Gott ist ein universeller Gott. Jedes Volk, das ihn anruft, ihn liebt, ihn ehrt und so weiter, ist ihm angenehm. Ich will dir Mut machen. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft, da wirst du korrigiert. Da werden deine Vorurteile korrigiert. Und dann legst du deine ganzen Vorurteile ab. Also von denen nehme ich nichts an. Dann verhungere halt, wenn du willst. Und verrecke von mir aus, wenn du nichts annimmst. Aber Gott schickt gerade so einen Menschen dir und er sollte die Andacht heute Morgen halten. Nein, von ihm will ich nichts haben. Aber der hat dir was zu geben. Der Samariter, was soll's denn? So ein Ausländer. Aber gerade der Samariter hat eine Predigt für dich. Ich war auf einer Jugendkonferenz. Dann hieß es, heute spricht Pastor sowieso, und dann kommt so ein Brüderchen nach vorne, zittert noch, und geht so gebückt geht er nach vorne, denke ich, lieber Gott, der soll jetzt Jugendkonferenz halten, der soll was Peppiges halten, und den jungen Leuten erzählen, von der Kraft Gottes, und schlüpfen und tanzen und springen, geht nach vorne, dann hält er sich noch an der Kanzel noch fest, kommt nicht einmal hoch zu Kanzeln, dann braucht man doch noch einen Stuhl extra, dass er etwas größer ist, weil er so gebückt ist, und dann fängt er zu predigen. Du, die ganze Jugend lag auf den Knien. Die ganze Jugend lag auf den Knien, als der liebe Bruder gesprochen hat. Weißt du, wenn da ein junger Bursche gesprochen hätte, oder irgendwie dynamischer Mann gesprochen hätte, das wäre nicht passiert. Der Heilige Geist macht das. Der Heilige Geist macht und nicht das Äußere und nicht der Puckel. Und nicht die äußere Gestalt. Der liebe Gott guckt nicht nach der äußeren Gestalt. Der liebe Gott guckt auf das Herz. Ist das Herz da? Und deshalb ist die Gemeinde, hat die eine heilende Kraft. Die Heilung beginnt am Herzen. Am Herzen. Die meisten sind herzkrank und wissen es gar nicht, dass sie herzkrank sind. Die wissen es nicht. Die wissen gar nicht, dass Gott eine Gemeinde hat. Als Junge, so 10, 11, 12 Jahre, bei uns drüben in der Sowjetunion, Litauen damals, ich habe immer in den Schulferien Kuhhirte mitgemacht. Ich bin draußen bei den Leuten beim Hirten gewesen und habe manchmal so vom Dorf die Kühe, also die privaten Kühe, behütet und bewacht. Also diese Kühe. Und es war toll, draußen so mit den Kühen aufzupassen. Also war eine tolle Zeit. Man hat seinen Schäferhund gehabt. Und zwar, aber ich habe etwas erlebt, was mir später in der Predigt geworden ist. Und dann hat man die Kühe nur ins Dorf treiben müssen. Und jede Kuh wusste genau den Stall, wo es hingehört. Ich war so verblüfft. Jede einzelne Kuh, die hat man nur ins Dorf getrieben und dann wussten sie, der eine wohnt in der Schillerstraße, der andere wohnt in der Goethestraße, der andere wohnt in der Kuckuckstraße und jede Kuh wusste so seinen Stall. Und dann habe ich geguckt, lieber Gott, aber die Kinder Gottes wissen nicht, wo sie hingehören. Kinder Gottes wissen nicht, wo sie hingehören. Kinder Gottes wissen nicht, wo sie hingehören. Die Kühe, die Rindviecher, die wissen's. Die müssen nur ins Dorf rein und dann wissen sie, aha, die. Und das war so toll, dass das jede Kuh wusste nach 3 Tagen. Also auch selbst wenn der Bauer die Kühe gekauft hat und nach 3 Tagen wusste die Kuh, da gehöre ich hin. Kinder Gottes, die getauft sind in der Gemeinde, sollten wissen, das ist meine Gemeinde, das ist mein Pastor, das ist mein Stall. Das ist mein Stall. Und da, weißt du, dafür sind sie dann gemolken, sonst melken Fremde sie. In Indien habe ich erlebt, weißt du, in Indien sind die Leute auch sehr schlau. Da versuchen sie, die Kinder vor allem, mit Grasbüschel, die laufen der Kuh voraus und die locken die Kuh, dass sie zu ihnen kommt. Denn dort heißt es, wo die Kuh hingeht, der darf die Kuh melken nachher. Und die locken, dass die Kuh zu ihnen kommt, auf ihr Gehöft oder so weiter und locken so die Kühe. Weißt du, der Teufel versteht uns, so mit Grasbüschel zu locken. Komm zu uns, komm zu mir, komm. Und dann wehren sie vor der Nase da mit saftigem Gras. Und die arme Kuh rennt hin und dann wird sie ausgewolken. Weil die Kühe dort heilig sind. Weil die Kühe heilig sind. Na, ist egal. Das ist wieder ein anderes Kapitel für sich selbst. Und die werden ausgewolken. Und du wunderst dich, warum du ausgemolken wirst. Und warum du ausgenutzt wirst. Und warum du ausgebeutet wirst und warum du missbraucht wirst, ist, weil dich jemand so Grasbüschel vor die Nase hinhält. Weißt du, wo du hingehörst? Was dein Stall ist? Weißt du? Und das Schlimme war dabei, ich habe beobachtet, also in Indien, die laufen ja auf dem Marktplatz, die Kühe. Und dann, als sie nachher ausgeborgen worden, geh weg, verschwinde! Verstehst du? So wirst du behandelt, auch bei vielen Christen. Du wirst ausgemolken, ausgesaugt, ausgelaugt und dann kannst gehen. Verschwinde. Dann ist nichts mehr von diesem Grasbüschel vor der Nase. Aber solange du Milch gibst, bist du ein liebes Kind. Bist ein liebes Kind. Pass auf, wer dich auswelkt. Gemeinde hat eine heilende Funktion, Geschwister. Lass uns darüber nachdenken und Gedanken machen. Wisse, wo du hingehörst. Sei klug. Selbst die Rindviecher sind viel klüger wie manche Christen. Selbst die Rindviecher. Jesus offenbart sich in der Gemeinde. Und jetzt ist die Frage, wozu brauche ich die Gemeinde? Zuerst einmal, um wiederhergestellt zu werden. Auf der ganzen Linie. Du bist ja kaputt. Glaub doch nicht, dass du perfekt bist. Du kommst aus der Welt, aus der Sünde, aus dem Verderben, aus der Hölle und so weiter. An dir ist noch Geruch des Todes und der Hölle zu schmecken. Und Gott will dich wiederherstellen. Du warst lang genug bei den Schweinen wie der verlorene Sohn. Jetzt kommst du nach Hause. Du sollst sehend werden. Du sollst wachsen, geistlich. Du sollst anfangen zu funktionieren. Du sollst ein auserwähltes Werkzeug Gottes werden. Das sollst du ja werden. Und weißt du, wenn du nicht in der Gemeinde bist, wirst du nie ein Werkzeug Gottes werden. Nur in der Gemeinde kannst du ein Werkzeug Gottes werden. Die Gemeinde sendet einen. Die Gemeinde unterstützt einen. Die Gemeinde steht hinter einem. Du kommst wieder zurück in die Gemeinde, wenn du deine Arbeit getan hast. Kriegst wieder neue Aufträge, damit du wieder rausgehen kannst. Gemeinde ist so eine Sendungsstation. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist nicht nur Nehmen, es ist auch ein Geben. So, dann fängst du an, Gottes Aufträge wieder neu zu erkennen. Dann wächst du in der Aufgabe. Du fängst wieder ganz klein an mit Kinderstunde irgendwo. Und dann wächst du groß irgendwo. Dann stehst du plötzlich auf der Kanzel und predigst. Mir ist es passiert, das Unglück. So und so. Das Unglück ist zu mir gekommen. Der Pastor muss irgendwo schnell hin und sagt, Bruder Matthäus, kannst du die Andacht halten? Ja, und plötzlich stehst du vorne, bist gar nicht vorbereitet. Und ich habe 3 Minuten gesprochen und dann meine erste Predigt hat 3 Minuten gedauert. Ich sagte, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und beten. Das war meine Botschaft. Mehr wusste ich nicht. Mehr fiel mir nichts mehr ein. Und das, was ich mir aufgeschrieben habe so schnell, das hat mir geschwommen nur vor den Augen. Ich habe gar nicht mehr durchgeblickt. Wozu? Wozu braucht man Gemeinde? Was ist eine echte Gemeinde? Denk mal drüber nach. Wir haben gestern über Identität gesprochen. Hör dir diese Predigt an. Deine Gemeinde Und jede echte Gemeinde, die wird verfolgt, die wird verachtet. Jede echte Gemeinde wird gehasst. Jede biblische Gemeinde, der Teufel versucht, die Gemeinde zu zerreißen, zu zerstören. Daran erkennt man, ist die Gemeinde gut oder schlecht. Weißt du, der Welt ist die Gemeinde nicht bequem, das passt deinem Fleisch nicht. Das ist so eine wahre Gemeinde. Und da findest du raus, ist das meine Gemeinde oder du bist willkommen. Nein, weißt du, du möchtest am liebsten abhauen aus der Gemeinde. Das ist die richtige Gemeinde, wo du abhauen möchtest. Das ist die Gemeinde, wo Gott dich hineingestellt hat. Grund, weil diese Gemeinde für Gott offen ist und so weiter, weil sich diese Gemeinde sich der Welt nicht gleichstellt, weil sie versucht, Gottes Stimme zu hören und Gottes Stimme weiterzusagen. Und hier kommt Gott zu seinem Recht. Weißt du, in einer richtigen biblischen Gemeinde, da wird nicht Honig um die Ohren geschmiert, da wird dir die Wahrheit gesagt. Ob es dir passt oder nicht. Da wird dir gefragt, willst du so ins Reich Gottes kommen? Wirst du so ins Reich Gottes kommen? Man muss schon ein geistlicher Mensch sein, um in der Gemeinde zu bleiben. Ungeistliche werden nie und nimmer in der Gemeinde bleiben. Nie und nimmer. Man muss schon göttlich denken, dass man überhaupt sagt, also da bleibe ich, da lasse ich mich nicht rauswerfen. Und wie geht man von einer Gemeinde? Man geht von einer Gemeinde gar nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, rausgeworfen zu werden. Und solange man dich nicht rauswirft, bleib in der Gemeinde. Das ist dein Platz, wie eine Rebe am Weinstock. Dieses Bleiben ist das große Geheimnis. Also bleib und ich lasse mich nicht rauswerfen. Ich lasse mich nicht rauswerfen. Und ich diene Gott, ich mache meine Arbeit und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst das alles hinter mir, in meinem Werdegang. Weißt du, dunkle Mächte, alles mögliche, hat versucht, mich fix und fertig zu machen. Ich habe gesagt, nein, wegen denen gehe ich nicht. Wenn es denen nicht passt, sollen die gehen. Ich werde Gott dienen. Und ich bin so lange geblieben, bis Gott mich anders geführt hat wieder. Aber ich habe mich nicht kleinkriegen lassen. Geschwister, der Teufel will uns in der Gemeinde kleinkriegen. Deshalb hast du die ganzen Anfechtungen in der Gemeinde, deshalb die ganze Kritik. Was glaubst du, wie du in der Gemeinde kritisiert wirst? Du wirst fix und fertig gemacht. Da waren die Koteletts bei mir zu lang, die Krawatte war zu breit. Dann habe ich solche Glocken da gehabt am Ärmel, so Manschetten und so weiter. Die waren zu goldig. Was weiß ich, was die alles an mir ausgesetzt haben. Und ich bin geblieben. Ich habe gesagt, ich bin schön, ich fühle mich wohl und ich bleibe. Ich muss mir gefallen und nicht den Leuten. Und ich blieb und die haben die kritisiert. Und ich werde nie vergessen, da kam einer und ich habe mich hingesetzt, der hat sich sogar von mir weggesetzt. Und ich blieb trotzdem sitzen. Und nach Jahren bin ich dann in diese Gemeinde, wir waren ja 900 Mitglieder, kann man sich leisten. Und dann bin ich nach Jahren in diese Gemeinde gekommen, dann kommt jemand auf mich zu im Aufgang und sagt, sind Sie nicht Bruder Matutis? Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Weißt du, wir haben zusammen mal Kämpfe gekämpft. Ja, aber Gott hat durchgetragen und durchgehalten in der Gemeinde. Weißt du, in der Familie musst du dich bewähren. Da kriegst du Hausaufgaben, Hausarbeit. Weißt du, da sagt die Mutter, kehr jetzt den Dreck weg, trag den Müll weg oder räum das auf. In jeder Gemeinde, in jeder Familie gibt es Hausordnung. Und das ist, was einen gesund macht. Hausordnung. Ja, du kannst nicht nur genießen, nein, du hast auch eine Hausordnung. Gemeinde Jesu ist mehr als nur ein Verein. Das ist ein lebendiger Organismus, das ist ein Geben und ein Nehmen. Nicht nur, wo ein paar Funktionäre da sich treffen und so weiter. Gemeinde Jesu ist keine Partei, auch nicht bibeltreue Partei. Nein, Gemeinde Jesu ist eine Arbeitsgemeinschaft. Gemeinde Jesu ist auch kein Männerclub, ist auch kein Diskutierclub. Gemeinde Jesu ist ein Arbeitskreis. Da arbeitet man, dann jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Da muss man gar nicht groß sagen. Man ist hineingewachsen in die Sache. Gemeinde Jesu ist Theokratie, Gottesherrschaft. Und hier hat Gott das Kommando. Und du spürst, ich muss nicht warten, bis der andere den Krümel da aufhebt. Ich heb den Krümel auf. Weißt du, die meisten Leute warten, bis der andere was macht. Und verlassen sich immer auf den anderen. Weißt du, in der Gemeinde Jesu verlässt man auf sich selbst und auf Jesus. Und man tut es. Also manchmal bin ich beobachte Christen. Weißt du, da liegt dann was auf dem Boden, die gehen vorbei, die beten, Halleluja. Verstehst du? Aber der Krümel liegt auf dem Boden. Da nützt dein Halleluja nichts. kannst ein Halleluja sparen. Weißt du, der Herr sagt, der Krümel, es war in einem Diakonissen-Mutterhaus, da war eine neue Diakonisse angekommen und die sagt, oh, sie singt immer Preis Gott, immer so im Herrn, immer, wenn die Mutter nicht da war, hat sie immer gelobt, Gott gelobt und gepriesen und so weiter. Und dann kommt die Mutter und dann sagt die Schwester, und deine Arbeit ist in der Nähe. Nicht deine Heimat ist in der Höhe, seine Arbeit ist in der Nähe. Die meisten leben nur von der Heimat in der Höhe. Vergiss die Heimat in der Höhe, deine Arbeit ist in der Nähe. Es erglänzt uns von Ferne ein Land. Was nützt uns das schöne Land? Die Arbeit ist, da liegt ein Krümel. Wer den Krümel nicht sieht, wer den Krümel nicht sieht, der kann alles andere vergessen. Und Gott zeigt uns manchmal, und das ist, wo du in der Gemeinde heil wirst. Du wirst sehend. Saul von Tarsus wurde sehend in der Gemeinde. Der hat den Krümel gesehen. Püff. Hab gar nicht gesehen. Der hat vorher alles andere gesehen, bloß den Krümel hat er nicht gesehen. Weißt du, plötzlich zeigt Gott uns Dinge, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Das zeigt uns Menschen, die in Not sind unter Umständen. Zeigt uns plötzlich Situationen, mit denen vielleicht der eine oder der andere nicht fertig wird. Zeigt uns, wie wir rabbinisch den Leuten dienen sollen. Setz den Kopftuch an und das ist alles in Ordnung. Weißt du, und da entsetzt man sich. Da zeigt der Herr Lösungen, Patentlösungen. Die meisten Menschen leben nicht nach den Vorgaben Gottes, sondern nach irgendwelchen menschlichen Ansichten, Empfindungen oder Gefühlen. Nein, sieh den Krümel. Wie heißt es in der Bibel? Auch die Hündlein leben von den Krümeln, die von des Herrn Tisch fallen. Das ist ja das Leben, das Geheimnis deines Lebens. Wenn du es richtig kapiert hast, du lebst von den Krümeln, die auf den Boden fallen. Die keiner aufhebt, die alle übersehen, die alle vergessen. Versteh, wenn du verstehen willst, und wenn du es nicht verstehst, dann lass es bleiben. Ganz einfach. Ich predige das Wort Gottes, ob es dir passt oder nicht. Viele funktionieren nur nach dem System dieser Welt. Ja, wenn jemand dich was Großes geheißen hätte. Ja, Schwester, Bruder. Nein, setzen Sie sich hinten. Passen Sie auf die Gemeinde auf, dass kein Hund reinkommt. Ich bin irgendwo in Mittelitalien und da bin ich im katholischen Gottesdienst, weil da keine freie Gemeinde war und habe auch nicht keine gefunden. Ich glaube, in Florenz war das oder so. Dann gehe ich in der katholische Kirche und da bin ich im Gottesdienst und dann mache ich die Tür auf und da läuft ein großer Hund rein. Und weißt du, der Messdiener, der sonst mit dem Klimbim da rumschaukelt, der nimmt den Hund am Schwanz und zieht ihn raus. Und nächstes Mal, da kommt der Nächste wieder rein, ist er wieder drin, der Hund. Der Hund hat den Priester gehört, habe ich rausgekriegt nachher. Und dann steht er vorne vor dem Priester und wenn er die Hostie da verteilt, steht er da auch und will auch seine Hostie haben. Aber da wird er wieder rausgezogen am Schwanz. Weißt du, und vielleicht hast du dann auch so eine Aufgabe als Messdiener. Weißt du, sie sieht lustig aus, wenn der Messdiener in seiner Kleidung da den Hund da rauszieht am Schwanz. Und er lässt sich ziehen. Weißt du, die Marmorboden, der lässt sich ganz schön ziehen. Und da wird er rausgezogen. Dem gefällt es, rausgezogen zu werden. Manchen liegt es sogar. So wie in der Diskothek Rausschmeißer gibt, so gibt es auch in der Kirche solche Leute. Ist das meine Aufgabe? In der Gemeinde Jesu findet jeder seine Aufgabe. Auch wenn sie noch so blöd ist. Auch wenn sie noch so komisch ist. Auch wenn sie sagt, ja, was soll denn das? Weißt du, in der Gemeinde Jesu sorgt man für Ordnung. Und da weiß man, was Ordnung ist, was sich gehört und was sich nicht gehört. Da wird man heil. Da wird man vernünftig. Da denkt man logisch plötzlich. Weißt du, da denkt man nicht mehr so super geistlich. Weißt du, Zeichen und Wunder hören in der Apostelgeschichte auf. Bitte erschreck nicht. Denn du weiterliest Korintherbrief und dann nachher die ganzen Episteln, Offenbarung, da liest du nichts mehr von Wundern und Zeichen. Die sind am Anfang gut, aber nachher beginnt der Ernst des Lebens. Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Weißt du, ja, jetzt passiert nichts mehr. Nein, jetzt lebt man im Glauben. Jetzt braucht man keine Wunder mehr. Weil das ganze Leben ist ein Wunder. Da staunen die Leute. Da sieht ein Krümel sogar. Stell dir mal sowas vor. Vorher hat er es gar nicht gesehen. Jetzt sind seine Augen geöffnet. Jetzt hat er den Geist der Erkenntnis. den Geist der Offenbarung. Jetzt glaubt er nicht mehr alles. Jetzt, weißt du, es kommt eine Phase, wo du das alles nicht mehr brauchst, Bruder, Schwester. Und ich möchte auch sagen, weißt du, du lernst auf einer neuen Ebene, auf einem neuen Level zu leben als Kind Gottes. Du erlebst mehr Zeichen und Wunder, als du denkst, aber das sind für dich keine Zeichen und Wunder mehr. Das ist Wandel im Geist nachher. Und dazu ist es die Wiederherstellung, was Gott von dir und von mir will. Der Teufel versucht uns Menschen immer wieder zurückzugeben, ja, aber du brauchst Zeichen und Wunder, da musst du was sehen, du musst was haben. Nein, du hast es, da musst du es nicht mehr haben. Du bist schon so ausgefüllt. Du bist satt. Und wenn du satt bist, dann können die leckersten Speisen auf dich serviert werden. Hast keinen Appetit mehr. Also jetzt bei dieser Hitze geht's mir auch so. Denke, soll ich kochen oder soll ich nicht kochen? Meistens koche ich sowieso nichts. Aber wie gesagt, verstehst du, wenn du satt bist, brauchst du nichts. Und deshalb, wenn deine Seele erfüllt ist, wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du Freude im Herrn hast, wenn du ausgeglichen bist, ausbalanciert bist, brauchst du das alles nicht. Was ganz wichtig ist, in der Gemeinde wird man heil, das ist mein Thema, das ist der Thomas. Thomas der Zweifler, von dem hast du schon bestimmt was gehört. Und ich bin auf den Spuren von dem Apostel Thomas mal gefahren, über Pakistan und in Indien, also bis nach Madras runter, auf den Spuren des Apostel Thomas. Und deshalb war ergreifend, überall wo der Thomas hinkam, hat er lebendige Gemeinden zurückgelassen, die bis heute noch existieren. Die Thomaskirche. Und es ist interessant. Und in Madras, während er so betet, auf seinen Knien liegt, wird er von einem Heiden da erstochen. Er starb als Märtyrer dort. Und da war er auf diesem Platz auch. Ich wollte auf den Spuren des Thomas mal gehen. Aber Thomas, der Zweifler. Thomas hat seine eigene Erfahrung gehabt, seine eigene Offenbarung gehabt. Er hat sich nicht verlassen, was die anderen sagen. Und Bruder und Schwester, und dazu ist die Gemeinde da. Du musst nicht jedem Quatsch glauben. Auch was Pastor erzählt, was Brüder erzählen, was die Geschwister erzählen. Wir haben den Herrn gesehen. Weißt du was? Weißt du was der Thomas sagt? Alles Weibergeschwätz. Alles Weibergeschwätz. Ich glaube nur, wenn ich meine Hand in seine Wunden lege. Ich glaube nur das, was ich sehe. Was ich sehe. Weißt du, und dazu ist die Gemeinde da, dass du in der Gemeinde deine Heilung erlebst. Und plötzlich, während alle versammelt sind, wir haben Jesus gesehen und erzählen sie von Jesus. Plötzlich steht Jesus und sagt, Thomas, hä? Was denkst du? Leg deine Finger da rein. Probier mich mal. Und dieser Thomas ist in der Gemeinde gesund geworden. Manchmal erscheint Jesus nur wegen einem einzigen Ungläubigen in die Gemeinde. Einen erschütterten, einen enttäuschten Christen, einen frustrierten Christen. Thomas, guck mal, bin ich so oder bin ich es nicht? Mein Herr und mein Gott! Und schon geht er auf die Knie. Da braucht er kein Seminar für Anbetung. Oder wie bete ich im Geist? Oder wie glaube ich? Kein Glaubensseminar, du kannst den ganzen Quatsch vergessen, wenn du Jesus berührst und Jesus leibhaftig wieder erlebst, dann kannst du alles sparen, dann wirst du wieder gesund, an Seele, Geist und Leib. Und das ist Thomas gewesen. Er hat seinen Glauben wieder gefunden. Herr, mein Herr, Jesus selber baut die Gemeinde. Jesus sucht die Enttäuschten, die Frustrierten, die Entmutigten, die Niedergeschlagenen. Er geht den Emmaus-Brüdern nach, nicht Petrus. Ich bin überzeugt, er ist auch dem Judas nachgegangen. Steht bloß nicht in der Bibel, weil die Leute sich nicht mit Judas beschäftigt haben. Aber der Herr ist dem Petrus nachgegangen und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Ha? Hast du mich lieb? Ja, du sagst es schon, ja. Hast du mich wirklich lieb? Mehr sogar wie die anderen? Weißt du, du siehst, also der Herr nimmt die Seelsorgearbeit. Und Geschwister, die ganze Seelsorgearbeit in der Gemeinde macht der Heilige Geist und Jesus Christus. Der macht es. In der Gemeinde wird man gesund, weil plötzlich der Heiland, weißt du, der Prediger predigt da irgendwas, der kann, egal, vom Wetter predigen, kann er vom Sturm predigen, oder kann von Berge predigen, oder kann vom Urlaub predigen, der kann erzählen, was er will, aber der Herr predigt dann nachher zu den einzelnen Seelen. Der Herr predigt und sagt, hast du mich lieb? Geht's dir genauso wie dem da drüben? Geht's dir auch so? Und plötzlich, mein Herr und mein Gott, Weißt du, in der Gemeinde, da kannst du plötzlich dich entwickeln. Das weiß keiner, dass du dich entwickelst. Und das ist das Schöne, in der Gemeinde Jesu Christi geht, was mit dir passiert, Dreck an den anderen. Hör mir zu, ich habe es wirklich gesagt so. Das geht die anderen gar nichts an. Mit dir passiert etwas. Der Herr arbeitet an dir. Er modelliert dich. Er berührt dich und nicht irgendwie jemand anders. Und die meisten fleischlichen Christen und so weiter, für die wird es unbequem. Ja, weißt du, mich hat er nicht angesprochen. Also, mich hat es nicht angesprochen. Mich hat es nicht erreicht. Also, was der da erzählt hat, so Kauderwelsch. Und ich muss euch ehrlich sagen, der Heilige Geist wirkt, wenn manchmal Kauderwelsch ist. Denk an Zungensprache. Was ist das? Zungensprache ist auch Kauderwelsch. Versteht doch kein Mensch. Aber gerade beim Kauderwelsch, wenn du das weißt, was es ist, wirkt der Heilige Geist. Denn der Geist übersetzt die ganze Geschichte. Und der Heilige Geist macht es verständlich. Der Heilige Geist. Also Susanne, so ein Kauderwelsch, der hat heute angefangen und so weiter. Er sieht manchmal aus, Thema verfehlt. Und ich muss euch ehrlich sagen, immer wenn ich mein Thema verfehle, hat der Heilige Geist gewirkt. Weil ich manchmal nicht weiß, und es geht manchmal als Prediger. Und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal als Prediger weiß ich nicht, wo werde ich starten, wo werde ich fliegen und wo werde ich landen. Aber das ist die Tragödie eines geistgewirkten Predigers. Ich stehe da und einfach sage so, jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da fliegt man plötzlich dahin. Und du plötzlich merkst, du, der Heilige Geist hat seinen Weg, seine Spur. Viele Christen wollen nur Babys bleiben. Und ich will noch etwas, was Gott mir diese Tage gezeigt hat. Weißt du, Gott hat zu mir diese Tage geredet und bin ein bisschen geschockt eigentlich über das, was er mir gesagt hat. Und ich muss gucken, dass ich das so rüberbringe, dass es euch nicht wehtut. Weißt du, viele Christen sind geistlich Babys. Die wollen immer Daddy, 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 Papi, 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 Papi. Aber weißt du, was der liebe Gott will? Dass du Mann und Frau wirst. Dass du erwachsen wirst, dass du mündig wirst, dass du ihm auf Augenhöhe kommst und dass du sagst, Vater, gib mir mein Erbe. Vater, das, was deines, will ich auch haben. Weißt du, der Herr will nicht nur Babys haben. Hör doch auf mit diesem Schmarren der Christenheit. Babys, ich bin ein Baby. Du bist ein Baby, du bist ein Kind Gottes, aber du musst erwachsen werden. Jedes Baby, das Baby bleibt, ist nicht gesund. Mit dem stimmt was nicht. Babys werden erwachsen. Die werden mündig. Eines Tages laufen sie, eines Tages arbeiten sie, eines Tages studieren sie, eines Tages kämpfen sie. Und wir sind nicht nur Babys. Es ist, früher, da gab es die Children of God, so eine Sekte von Moses David. Eine Sekte. Das ist es schön, Baby zu sein. Baby, Gottes Baby, Gottes Baby. Ich bin ein Baby Gottes, ich bin ein Baby Gottes. Nein, hör auf, ein Baby Gottes zu sein. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Jüngling Gottes und du bist ein Mann Gottes und du bist ein Vater Gottes und eine Mutter Gottes oder was es auch immer ist. Wir werden erwachsen, Geschwister. Babys, immer da. Daddy, Daddy, Daddy. Aber lieber Vater, das ist am Anfang wichtig. Am Anfang ist es gut und wunderbar, dass du sagen kannst, aber lieber Vater, aber du musst mal groß werden und musst werden, Vater, ich will jetzt für dich kämpfen, für dich arbeiten, dein Erbe übernehmen. Weißt du, das ist, dem Fleisch ist es bequem, Baby zu sein. Oh, ein Baby, Baby Gottes. Baby Gottes, da sitzt du da und träumst. Baby Gottes. Ich bin ein Baby Gottes. Aber die Zeit kommt jetzt und die Zeit ist gekommen, dass du erwachsen bist und dass du kein Baby mehr bist und nicht mehr deine Schoppenflasche willst und nicht mehr deinen Schnuller willst und nicht mehr, dass dich irgendjemand schaukelt, sondern du schaukelst andere. Du bewegst die Welt sogar. Die Gemeinde ist dazu da, dass du deine Kräfte freisetzt, deine Selbstheilungskräfte und deine Kräfte, die Gott in dir hineingelegt hat. Wir sollen Licht und Salz sein und nicht nur Babys. Du sollst erwachsen werden, du sollst mündig werden, du sollst stark werden. Seid männlich und seid stark. Das gilt für Schwestern genauso. Und ist erstaunlich, das Wort gilt für Schwestern genauso, für die ganze Gemeinde. Wenn Gott an dir arbeitet, dann bist du als Mensch nicht mehr tatenlos. Dann bist du ergriffen und sagst, mein Gott, mein Herr, du siehst, was der Thomas sagt. Mein Gott und mein Herr, was soll ich tun? Wie geht's jetzt weiter mit mir? Du lebst, du bist auferstanden und jetzt muss ich dich weitertragen. Und Thomas trägt bis nach Indien den Herrn Jesus Christus. Überall, wo er hinkommt, baut er die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu ist kein Casino, kein Club, kein Diskutierclub. Weißt du, im Casino, da gewinnt immer nur der Spieler. Im Casino gewinnen nur, da gewinnt nicht der Spieler, sondern das Casino. So ist es. Das Casino gewinnt. Weißt du, und die Gemeinde ist nicht nur dazu da, dass die Gemeinde was gewinnt, sondern in der Gemeinde Jesu Christus soll der Gläubige was gewinnen. Der ist der Spieler. Und nicht nur die Gemeinde. Eigentlich, und das ist auch unsere Gemeinde hier, muss ich euch ehrlich sagen, wir als Gemeinde zahlen immer drauf. Wir zahlen Miete drauf, wir zahlen Strom drauf, wir zahlen alles Mögliche drauf. Wir zahlen nur, damit Menschen gerettet werden. Wir zahlen drauf. Wir haben nichts davon. Also ich habe nichts davon. Wenn wir missionieren und evangelisieren, wir haben Evangelisationen gehabt, wir zahlen immer drauf. Konzerte, wir zahlen immer drauf. Oder Bibelwochen, wir zahlen immer drauf. Oder egal was es ist. Derjenige, der das weiß, was wir als Gemeinde tun, wir zahlen immer drauf. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist nicht nur, dass wir gewinnen, Geld verdienen. Wir zahlen immer drauf. Verstehst du das? Und wenn du Gott dienst, zahlst du auch, Bruder, Schwester, immer drauf. Ob es glaubst oder nicht. Dann opferst du deine Zeit, deine Kraft, deine Gesundheit, deine Jugend, deine Schönheit und was sonst noch alles da hast. Wir opfern, wir zahlen drauf. Ich verdiene nichts. Und du wirst nur ausgenutzt und ausgenommen manchmal und betrogen und reingelegt. Und denkst, niemand legt mich jetzt mehr rein. Und trotzdem, 5 Minuten später bist du wieder reingelegt. Zahl's drauf. Die casinosüchtigen Christen werden von dunklen Mächten beherrscht. Die wollen immer nur bei uns, ich will was haben, ich und so weiter. Nein, wenn du wirklich Gott dienst und wirklich in der Gemeinde bist, kommst du von dir weg. Du zahlst drauf, du opferst, du begibst dein Leib als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Weißt du, du lernst zu dienen in der Gemeinde, nicht mehr zu verdienen. Und ich frage nicht, was kriege ich? Meine ersten Gottesdienste, ich habe gar nichts gekriegt in Stuttgart. Ich habe alles draufgezahlt, ich habe sogar noch die Miete für den Saal bezahlt. Ich habe alles selber bezahlt. Aber ich wollte Gott dienen. Und wenn du Gott dienen willst, zahlst du am Anfang immer drauf. Aber dann zahlt Gott dir wieder zurück. Dann zahlt er dir reichlich zurück, hundertfältig zurück. Da kommt doch jemand, dann nach einer Weile, ich hab Kredit sogar aufgenommen, um die Gemeinde zu finanzieren damals. Kredit aufgenommen, hab alles bezahlt, die Miete bezahlt, ich habe kein Geld mehr gehabt. Dann habe ich also darin mein Konto überzogen und habe gesagt, Herr, ich diene dir. Ich lasse mich vom Teufel nicht unterkriegen. Und da lernst du im Glauben für Gott zu arbeiten. Und habe Kredit aufgenommen und dann war ich so frustriert. Und jetzt muss ich die Rechnungen wieder zurückzahlen, mein Darlehen, mein Kontoüberzug zurückzahlen. Und dann bete ich, habe gesagt, Herr, ich habe für dich das getan, ich habe nicht für mich getan. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keinen Saal, ich brauche keine Predigtstätte. Ich brauche das alles nicht. Ich kann meine Bibel lesen, beten bin happy in Gott. Aber für dich und die Menschen in der Welt, für die möchte ich was tun. Und dann kommt jemand und dann sagt er, du, kannst du mit uns da ein bisschen so auf die Seite gehen? Und ich gehe dann mit den Geschwistern auf die Seite und dann übergibt er mir 9.000 D-Mark. Das war das, was ich überzogen habe. 9.000. Weißt du, und da habe ich gesagt, guck mal, lieber Gott, du lässt dir nichts schenken. Du lässt dir nichts schenken. Aber ich bin getestet worden, das geht nicht mehr. Da wurde, weißt du, wie bei meinem Lappen, da ausgewunden und gedrückt und gedrückt und gedrückt, bis nichts mehr drin war. Aber das lernst du. Du lernst finanziell abhängig von Gott zu werden. Und das habe ich gelernt. Und das habe ich gelernt und das lerne ich immer noch. Und das lernst du nie aus. Wenn du glaubst, du hast ausgelernt, bist du auf dem falschen Weg. Das lernst du nie aus. Weißt du, wir lernen im Glauben zu leben nie aus. Jeden Tag müssen wir neu anfangen, im Glauben zu leben. Und wenn ich jetzt hier predige und so weiter, weißt du, dann kommen Leute und sagen, wie bezahlt er die Miete? Weißt du, wenn ich nur die Miete von euch bezahlen würde, würde ich schon längst pleite. Aber ich weiß, da gibt es so viele Geschwister in der Schweiz, in Österreich oder sonst in den USA und so weiter, die überweisen und die unterstützen uns und sagen, wir sind so gesegnet durch die Predigten, die du hier hältst. Predige weiter und die ermutigen uns. Und weißt du, Weißt du, was die manchmal überweisen? Ich schäme mich manchmal, euch zu sagen, manchmal so 1000 Euro. Und die denken sie gar nichts. Denken, wie kann einer mir 1000 Euro überweisen? Wie kann er das? Und das macht er nicht nur einmal, das macht er ein paar Mal im Jahr. Und wir haben manche Leute, die ja so ein paar Tausend im Jahr überweisen. Die nicht, ich habe die noch nie gesehen. Mit denen noch nie zu tun. Aber die hören unsere Predigten, Leute. Weißt du, wenn der Heilige Geist wirkt, sind die Hände offen. Und die Menschen geben ihren Zehnten da, wo sie gesegnet werden, damit sie noch mehr Brot bekommen, noch mehr Gnade und noch mehr Salbung bekommen. Aber dann ist es so schön, in der Türkei ist eine Schwester, Gott segne die Schwester, die hört wahrscheinlich die Predigt auch jetzt mit. Das ist eine Schwester und sagt, weißt du, ich kann nicht viel geben, ich bin Rentnerin, ich bin extra in die Türkei gegangen, damit ich mit ein bisschen Rente besser überlebe. Aber ich gebe meinen Zehnten, das sind manchmal 10 Euro oder 20 Euro, was sie da Zehnten gibt. Aber Gott segnet sie. Gott segnet sie. Es muss nicht viel sein. Weißt du, Gott zeigt, auch durch wenig kann viel passieren. Auch durch wenig kann viel passieren. Und deshalb, ich kann sagen, dank dem Herrn. Dank dem Herrn, dass er treu ist, dass er wahrhaftig ist und dass er gut ist und dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Weißt du, Gott gebraucht das, was nichts ist. Und genau dazu ist die Gemeinde da, dass du das, was du nichts hast. Alle brachten alles zusammen, was sie hatten. Und sie brachten das in der Gemeinde, stellten der Gemeinde zur Verfügung, gebraucht das, Bruder. Bruder Petrus, du kannst es gebrauchen. Wir vertrauen dir, du wirst es gebrauchen, schon richtig gebrauchen. Und sie brachten ihr Vermögen, alles, was sie verkauft haben, sie brachten das alles in der Gemeinde. Und sie hatten alles gemeinsam. Gemeinde ist, wo man alles gemeinsam hat. Gemeinsam leidet man, gemeinsam hungert man, gemeinsam jubelt man, gemeinsam dankt man, gemeinsam geht man die Straße fröhlich weiter. Gemeinsam zieht man auch um, wenn es sein muss. Gemeinsam. Und ich bin, auch wir, als wir hierher gezogen sind vor 6 Jahren, weißt du, wir sind gemeinsam umgezogen. Das ist toll. Das geschieht alles gemeinsam. Und ich bin Gott dankbar, dass nicht ich das machen muss, sondern wir machen das alles, was wir machen, gemeinsam. Und dazu ist die Gemeinde da, dass man lernt, gemeinsam vorwärts zu gehen, gemeinsam zu stehen, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam zu, ja, sich zu freuen und zu beten und zu glauben und was auch sonst noch ist. Weißt du, der Teufel möchte Kinder Gottes begrenzen, einschränken oder, was weiß ich, in die Enge treiben, aber wir sind gemeinsam stark. Amen. Gemeinsam. Dieses gemeinsame Element ist ganz arg wichtig, dass wir gemeinsam da sind. In der Gemeinde Jesu, und das ist der Ort, dein Wille geschehe auf im Himmel, nein, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel geschieht, das ist die Gemeinde. In der Gemeinde geschieht der Wille Gottes, Geschwister. Weißt du warum? In der Gemeinde passiert gerade das, was du nicht willst. Das passiert in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du schon begriffen hast, aber genau das, was du nicht wolltest, passiert in der Gemeinde. Und jetzt musst du das akzeptieren und annehmen und glauben und Gott danken dafür. Dein Wille geschehe. Oder du hörst auf, das Vaterunser zu beten. Aber in der Gemeinde geschieht der Wille Gottes. Da wird dir das gesagt, was du gar nicht hören willst. Da passieren Sachen, ja, wo du dann sagst, also ich verstehe jetzt nicht mehr, denn was hat Gott alles vor? In der Gemeinde erlebst du Sachen, wo du manchmal die Welt nicht mehr verstehst. Ich sage es, warum, ich bin schon 45 Jahre lang in der Gemeinde, arbeite vollzeitlich in der Gemeinde und ich weiß, da passieren Sachen, da sagst du, das darf gar nicht wahr sein. Aber gerade da ist, wo Gott arbeitet, in den Kleinigkeiten, in den Details. Und Gott ist es, der hinzufügt und wegfügt und was weiß ich, was er alles noch macht. Gemeinde ist die Stätte, wo man heilt, wo man gesund wird. Das ist Reich Gottes. Da beginnt die Wiederherstellung. Da kommen Leute als Stoffeln in der Gemeinde. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen. Und ich möchte vorne sitzen. Ich möchte anerkannt werden. Ich möchte geehrt werden. Und was macht der liebe Gott? Die setzt er ganz hinten in der Toilette. In der Ecke irgendwo. Mit denen will er gar nichts zu tun haben. Und jetzt musst du dir das gefallen lassen. Da in der Ecke, die fragen mich nicht mehr. Zu mir kam jemand, weißt du, wer ich bin, was ich studiert habe, was ich gelernt habe, was ich alles kann? Ich weiß ja schon, dass du studiert hast und du das kannst und so weiter. Aber wichtig ist, kann Gott dich gebrauchen? Gott kann uns nicht gebrauchen, wenn wir studiert haben. Gott kann uns nicht gebrauchen, wenn wir was gelernt haben. Gott kann uns gebrauchen erst, wenn der Heilige Geist uns erfüllt hat. Dann kann der liebe Gott uns gebrauchen, ihr Lieben. Nicht, wenn du studiert hast. Die Welt ist voll studierten Leute, voller klugen Leute, aber die kann er gar nicht gebrauchen. Die können ganz schön fein beten und ganz klassisch singen. In den höchsten Tönen. Dass sogar die Fensterscheiben platzen. Aber das kann der liebe Gott nicht gebrauchen. Der kann nur einen Brummbär gebrauchen vielleicht. Und wir wundern uns, warum kann er mich nicht gebrauchen? Vielleicht bist du nicht zerbrochen. Weißt du, Gott gebraucht zerbrochene Gefäße. Gott gebraucht Menschen, die Scherben geworden sind. Tut mir leid, aber so ist es. Die sich selbst nicht mehr einbilden und denken, ich bin perfekt. Weißt du, die Heilung in der Gemeinde passiert durch Gott. Gott zerbricht und Gott heilt. Und bevor er heilt, zerbricht er. Zuerst macht er Kleinholz aus jedem. Tut mir leid, aber das ist der liebe Gott. Beschwer dich bei ihm. Klag ihn mal an. Ja, aber viele machen das. Weißt du, Gott versucht ganz klein zu erst. Er fängt ganz unten an, so wie mit Jesus in Bethlehem. Und immer wieder, und der Junge wuchs und nahm zu an Gnade und Alter. Und was in der Gemeinde passiert, wenn du in der Gemeinde bleibst, und es ist nicht leicht, bei Maria und Josef zu bleiben. Ich sag euch, die Maria ist eine komische Frau und der Josef ist noch komischer. Weißt du, aber Jesus hat sich untergeordnet und er ist mit ihnen nach Nazareth gegangen. Und dann hat er, und damals gab es noch keine Sägewerke und so weiter, hat er mit seinem Stiefvater oder Ziehvater Holz gesägt und Häuser gebaut und gearbeitet. Ja, aber ich bin zu was Größerem berufen. Nein, du arbeitest bei mir schön brav zu Hause. 18 Jahre. 18 Jahre hat der Junge gearbeitet. Und die Maria weiß, du hast was Großes berufen, aber du arbeitest ganz schön hier, machst du Holzarbeiten. Jesus hat gelernt zu dienen. In der Gemeinde lernt man zu dienen beim Vater Josef. Das ist die Gemeinde. Gemeinde ist die Werkstatt, wo man arbeitet, wo man sägt und hämmert und behackt. Und da wird man reif. Jesus also hat gelernt und dann nach einer Weile sagt er, du Vati, jetzt möchte ich mal Rabbi werden, ich möchte mal predigen, ich habe jetzt dir gedient, die Zeit ist reif, bin 30 Jahre alt, ich muss auch was anderes mal machen. Nach 18 Jahren, wenn du 18 Jahre in der Gemeinde ausgehalten hast, dann kannst du das denken, dass jetzt geht's weiter mit dir. Eigentlich 21 Jahre ist das biblische Alter, so wo man irgendwo in der Schule ist. Jakob war 21 Jahre beim Laban in Mesopotamien. Josef war 21 Jahre in Ägypten als Sklave oder dann als Gefangener und dann auf dem Thron der Pharaonen und so weiter. Immer 20, 21 Jahre. Weißt du, das ist das Alter, wo es mit dir weitergeht. Jetzt kannst du ausrechnen, geht es mit mir heute weiter oder noch nicht? Bin ich schon 20 Jahre dabei? Wo war ich die letzten 20 Jahre? Überleg einmal, wo warst du die letzten 20 Jahre? Du sollst weiterkommen. Und dann, Vati, jetzt möchte ich mal ein bisschen Missionar werden. Ich gehe mal aufs Missionsfeld. Und dann fing Jesus an zu predigen. Und weißt du, wer seine größten Widersacher waren und seine größten Feinde? Nicht die Nazarener. Vati und Mutti und die Brüder Jesu. Du bist wahnsinnig geworden. Weißt du, dann sagen dir deine Angehörige, wenn du anfängst, Gott zu dienen, du bist verrückt. Bist verrückt. Als ich gesagt habe, ich werde jetzt vollzeitlich Prediger, ich werde verzichten auf Gehalt, ich werde auf alles verzichten, ich werde im Glauben leben, haben meine eigene Familie gesagt, du bist verrückt. Und das ist die Frage, bist du bereit, ein Verrückter zu sein? Bist du bereit? Bist wahnsinnig, im Glauben zu leben, das können wir nicht, das geht nicht, funktioniert nicht, in unserer Gesellschaft nicht. Aber ich habe dann eines gelernt, mit Gott geht alles. Und dann fing er an zu predigen. Und weißt du, und dann predige ich. Und weißt du, was da passiert? An meinem Auto bricht die Achse. Im billigen Volkswagen Käfer. Verstehst du, da bricht die Achse oder die Federung. Und dann bringe ich in die Werkstatt, frage, was das kostet. 400 D-Mark. Das war damals viel Geld. Das war viel Geld. Und dann war das Auto fertig und ich kann es nicht abholen, weil ich die 400 D-Mark nicht habe. Im Gegenteil, das ist noch schlimmer. Ich kriege kein Gehalt und ich muss leben und die wollen 400 D-Mark haben, dass ich das Auto abhole. Ich weiß nicht mal, wie ich zur Versammlung kommen kann. Das ist die Hölle, die du durchmachst. Bist du bereit, Gott zu dienen? Dann stehe ich auf dem Schlossplatz in Stuttgart und predige, Jesus Christus ist Sieger, komm zu Jesus. Und dann, weil ich keiner auch, manchmal die Leute nicht in die Gemeinde gekommen ist, habe ich gesagt, Leute, lasst uns hinknien und beten. Jesus heilt auf der Straße, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und auf der Straße gebetet, Leute sind sprachlos geworden sogar, dass jemand noch heutzutage auf der Straße sich hinkniet und betet. Die Moslems machen, die Juden machen vielleicht noch womöglich, aber die machen auch nicht mehr, die stehen. So, aber die Moslems. Und so weiter. Und da betet der Pastor, die waren so ergriffen. Und ich habe wirklich Gottes, ich habe auf der Straße gepredigt. Und beschlossen das, jeden Sonntagnachmittag. Und dann kommt einer und sagt, hier steck mir einen Umschlag in die Tasche. Ich steck ein und sage, Jesus ist Sieger, Halleluja. Und zu Hause gucke ich nach, sind genau 400 D-Mark, dass ich meine Reparatur abholen, meine Reparatur bezahlen kann, mein Auto abholen kann. So versorgt Gott einen. Weißt du, wenn du Gott dienst, dient Gott dir. Aber das lernst du nur in der Gemeinde. Das lernst du, wenn du von Gott abhängig bist. Wenn du nichts mehr hast, bleibt nur der liebe Gott für dich übrig. Nur er. Und weißt du, du glaubst gar nicht, wie schön es ist, Gott zu vertrauen. Das musst du entdeckt haben, diese Art und Weise, wie Gott treu ist. Da bekommst du eine ganz neue Einstellung, ganz neues Gefühl, ganz neue Gedanken. Weißt du, da wirst du echt. Weißt du, zuerst denkst du, das habe ich gelesen. Ja, Georg Müller hat sowas mal erlebt in Bristol. Oder der und der hat dort und dort was erlebt. Aber weißt du, Gott will, dass du das auch erlebst, was die anderen erlebt. Dass nicht nur schöne Geschichten sind, da von irgendwelchen Helden des Glaubens. Das will Gott bei dir tun. Du bist auch so einer, den Gott gebraucht und Gott benutzt. Du musst nur Gott freisetzen. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat und was er in dein Leben hineingelegt hat. Das muss alles erlebt werden. In der Gemeinde wird Glaube erlebt. In der Gemeinde wird Liebe erlebt. Und weißt du, die Liebe wird in der Gemeinde so erlebt, da sitzt doch eine Schwester, die boxt immer so. Das bist nicht du, sondern irgendjemand anders. Weißt? Oder macht sie so breit. Und so weiter. Und was? Und jetzt, tragt die Schwachen. Tragt die Schwachen. Vergebt, die sich an euch versündigen. Das lernst du zu vergeben. Wenn du im Bett allein liegst, in deinem Schlafzimmer, brauchst niemand zu vergeben. Höchstens der Mücke. Aber sonst, in der Gemeinde musst du lernen, am laufenden Band vergeben. Petrus fragt, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? 70 mal 7 mal. 500 mal am Tag. So viel muss ich dem vergeben. Du lernst, Vergebung auszuleben. Du lernst, großzügig zu sein. Du lernst, über Beleidigungen hinwegzugehen, hinwegzukommen. Ach, Leute, Schmarrn alles. Das passt schon. Das geht vorbei. Das ist gar nicht so wichtig. Weißt du, du lernst, großzügig zu werden in der Gemeinde. Die meisten Menschen sind kleinkariert, spießbürgerlich. Das sind sie. Guck die Gemeinden an. Die ganzen Gemeinden sind voller Spießbürger. Weißt du, voller Spießbürger. Der hat mich nicht gegrüßt, der hat mich nicht angeguckt. Guck mal, wie der mich behandelt. Und dergleichen. Guck mal, und so weiter. Und ständig die ganzen Spießbürger. Weißt du, das schreit zum Himmel alles. Und dann lernst du, ach komm, vergiss es. Du lernst zu vergessen, zu vergeben. Du lernst Verletzungen hinzunehmen. Das tut dir nicht mehr weh. Weißt du, wenn du ein paar Mal verletzt worden bist an der Sache, das tut dir nachher nicht mehr weh, die Sache. Da bist du immun. Da bist du immun dagegen. Du wirst so liebefähig. Du lernst, dich auseinanderzusetzen. Du lernst, die Sachen hinzunehmen. Du lernst zu tragen. Du lernst also, ja, drüber hinwegzusehen. Aber was wollte dieses Bagatellzeug? Und ich sage euch, dass alles, was hier in dieser Welt geschieht, ist Bagatelle. Das geht alles vorbei. Von dem, was hier geschieht, was die Leute aufbauschen, nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Die Geschichte da, weißt du, was da war? Vergiss es! Wenn ich dran denke, was die Zeitungen alles über mich geschrieben haben, dürfte ich gar nicht mehr leben. Aber ich freue mich bester Gesundheit. Weißt du, was die alles geschrieben haben? Weißt du, da geht's hier rein und da raus wieder, vergessest du, und hab's gesehen, und ein Auge rein und das andere Auge raus. Und ich lebe. Und ich denk nicht an diesen Dreck. Das ist alles Dreck für mich. Paulus sagt noch ein bisschen schöner, da sagt ein bisschen Deutsch, alles Kot. Und Berliner würde ein bisschen anders noch sagen. Anständig, die Berliner sind ja anständig. Also, weißt du, du stehst über all diesem hinweg. Thomas hat Jesus berührt. Weißt du, nach alles vergessen, was die Brüder gesagt haben. Thomas, der Zweifler. Weißt du, du kriegst auch Etikettenverpasser. Steht hinten, Schwester ungläubig. Oder Schwester ist traurig. Oder Schwester sowieso. Weißt du, es ist doch egal, was die Leute über dich sagen. Wenn du den Herrn berührt hast, bist du nicht mehr der Zweifler. Hast du eine ganz andere Identität. Weißt du, was das ist? Und guck mal, Petrus, wo gibt's heute noch Petrus, Petrikirche, die katholische Kirche? Aber das ist nicht mehr die Petrikirche. Aber Thomaskirche gibt's heute noch in Indien und Pakistan und den ganzen Orient. Weil der Thomas, der war mal Zweifler. Was du vor 5 Sekunden warst, wenn du Jesus begegnet bist, bist du nicht mehr. Also, dann stimmen die ganzen Etiketten nicht mehr, die die Leute dir verpassen. Die stimmen nicht mehr. Die müssen das umschreiben. Berühre nur Jesus, begegne Jesus. Und dazu ist die Gemeinde da. Weißt du, da wirst du plötzlich ein Original. Weißt du, dann wirst du plötzlich echt. Und in der Gemeinde Jesu wirst du nüchtern. Und ich bin in der Gemeinde Jesu nüchtern geworden. Hab auch geglaubt, Zeichen und Wunder. Nein, da bin ich Realist geworden. Manchmal geht es nicht so schnell. Bei mir geht es nicht so schnell, bei den anderen geht es auch nicht so schnell. Wundern dauern etwas länger. Weißt du, da lernst du nüchtern. In der Gemeinde lernt man Nüchternheit. Wenn man gläubig wird, ach, da denkst du, alles ist Gold. Aber plötzlich merkst du, es ist nicht viel Gold da. Gold ist im Himmel, im neuen Jerusalem. Da sind die Straßen aus Gold, aber nicht in der Gemeinde. Da wirst du nüchtern, Bruder, Schwester. Und genau das ist die Heilung. Du wirst ganz arg nüchtern. Und deshalb, ich lade dich ein in die Gemeinde. Komm in die Gemeinde, bleib in der Gemeinde, bewähr dich in der Gemeinde und werde nüchtern in der Gemeinde. Die Gemeinde, da wirst du stabil, da bist du beständig, da wirst du echt, da wirst du wahrhaftig, da wirst du ehrlich, da spielst du dir nicht was vor. Weißt du, in der Gemeinde, da stehen Leute, ich habe Jesus erlebt. 5 Minuten später ist kein Jesus mehr da bei dir. Verstehst du? Da kommt der Teufel um die Ecke. Aber ich habe Jesus erlebt. Weißt du, ich bin geheilt. Gut, du bist auf der Seite geheilt, aber die Seite ist wieder krank. Und du musst wiederkommen. Weißt du, wir sollten aufhören, die geistlichen Helden zu spielen. Und ich habe eines in meiner Gemeinde, also als junger Christ, gelernt. Weißt du, bei uns hieß es, ihr sollt nur, wenn ihr was redet von lieben Gott, nur Positives über den lieben Gott erzählen. Wie er euer Gebet erhört hat, wie er euch ein Bibelwort geschenkt hat oder wie er euch geführt hat und so weiter. Ihr dürft nichts Negatives über Gott und euer Leben sagen. Wenn ihr kein positives Zeugnis habt, dann schweigt. Aber weißt du, als ich dann meine Bibel studiert habe, habe ich ganz was anderes gelernt. Weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Weißt du, dass wir ehrlich sein sollen? Die meisten Christen sind leider Gottes nicht ehrlich. Die spielen den Helden, den Starken. Aber morgen sind sie bei der Operation wieder dabei. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Geschwür im Mund mal gehabt. Weißt du, ich wollte auch nicht zugeben, dass ich nicht glaube. Ich habe immer gebetet, lieber Gott, nimm's raus und so weiter. Und dieses Geschwür wurde immer länger und ich konnte fast bald rausziehen. Und der Herr macht ein Wunder. Und haben wir vertraut, lieber Gott, du machst ein Wunder. Ich gehe nicht zum Arzt, ich vertraue dir. Weißt du, und Gott hat mich was anderes gelehrt. Doch zum Arzt zu gehen. Und dann habe ich eine adventistische Schwester gehabt, die war Doktor, Chirurgie. Ich habe gesagt, Schwester, kannst du mir das Ding machen? Die hat angeguckt, zack, eine Schere und der Fall war erledigt. Aber 4, 5 Jahre lang quäle ich mich. Verstehst du? Nur ein zack und das Ding war ausgeschnitten. Und sagt, Bruder, mal du das. Gott arbeitet mit der linken Hand und mit der rechten Hand. Weißt du, da wirst du nüchtern. Da wirst du wahrhaftig. Und dann spielst du nicht mit den Starken. Und sagst, wenn Gott mir den Weg gehen lässt, dann gehe ich diesen Weg. Und werde mich nicht irgendwie was vormachen lassen. Oder von Christen mir vorreden lassen. Du hast keinen Glauben. Du vertraust dem Herrn nicht. Nein, ich habe sehr viel Glauben. Ich kann sogar Berge versetzen, wenn es sein muss. Aber ich habe zu wenig Berge. Hier ist alles so platt und eben. In aller Liebe. Ich will nur, versteht ihr mal? Ich habe jetzt in meinem Internet, jemand hat mir so ein schönes Bild geschickt aus den USA. Weißt du, die Olympia-Leute in London da, die schwimmen alle. Und da ist ein Bild, hat jemand so Karikatur gezeigt. Und da ist Jesus, der geht über Wasser, der ist viel schneller wie die anderen. Und dann schrieb mir jemand, wenn das dort in London passieren würde, das wäre ein Zeugnis für die Welt. Aber leider müssen sie krabbeln. Da passiert das nicht. Da ist kein Zeugnis. Weißt du, wir möchten immer Zeugnis sein. Wir möchten Zeugen Jesu Christi sein. Als ich das Bild heute Morgen bekommen habe von einer Schwester aus den USA, habe ich gedacht, das setze ich jetzt bewusst ins Internet. Was denkst du darüber? So und so gefragt. Und so weiter. Was denkst du darüber? Weißt du, und es ist interessant, was die Leute sich alle so denken. Und so weiter. Weißt du, die möchten immer Wunder haben. Aber Wunder passieren gar nicht. Wenn du schwimmen kannst, schwimm. Wenn du gehen kannst, dann geh. Und sei ein Realist. Weißt du, wir wollen immer so unrealistische Dinge. Aber seitdem ich in der Gemeinde Jesu bin, bin ich sehr realistisch geworden. Sehr realistisch. Und meinen Platz gefunden. Weißt du, der Herr wirkt. Wenn es sein muss, ich werde übers Wasser gehen. Und schneller sein wie die Schwimmer da. Aber der Herr will es nicht. Der Herr macht keine, weißt du, was ich gelernt habe? Jesus macht keine Show. Jesus ist kein Showmaster. Jesus ist kein Schauspieler. Jesus spielt kein Theater. Jesus ist die Wahrheit und er ist wahrhaftig. Bedenk einmal. Und weißt du, da kommst du zu Jesus und erkennst ihn, wer er wirklich ist. Oh mein, ich muss ja weiter gucken. Mein Herr und mein Gott, das sind zwei Worte. Jesus erschien diesem Thomas und dieser Thomas wurde gläubig. Mein Herr und mein Gott. Weißt du, du klammerst dich an Jesus, an den Herrn und du vergisst alles andere. Was du brauchst, ist Jesus in der Gemeinde. Und du begegnest Jesus nur in der Gemeinde. Du kannst Jesus zu Hause, auch wenn du in Not bist, kannst du ihn zu Hause begegnen. Aber das ist nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus begegnet in der Gemeinde. Wenn du ein Problem hast, solltest du dein Problem hier nach vorne bringen. Wir beten hier für dein Problem. Oder, dass du dein Problem dem Herrn Jesus sagst. Oder was es auch immer ist, du solltest beten in der Gemeinde. Deshalb sagt der Tempel, wenn Salomo den Tempel bauen wollte, in diesem Tempel will ich euch hören. In diesem Tempel will ich euch eure Gebete beantworten. Die Gemeinde ist da, dass deine Gebete beantwortet werden, dass deine Probleme gelöst werden. Dazu ist die Gemeinde da, als Problemlösung. Und du musst nicht groß sagen. Weißt du, ich habe eines gelernt in mir, ich muss niemand erzählen, was ich habe Probleme. Ich habe Probleme. Aber ich muss niemand sagen, dass ich Probleme habe. Weißt du, der Herr kennt. Und das Schöne dabei ist, Leute beten für einen, obwohl sie nicht wissen, dass du Probleme hast. Und das ist für mich Geistesleitung. Die Leute wissen, du hast Probleme, aber die bedrängen dich nicht, die schütteln dich nicht durch, oder die bepredigen dich nicht, und die beten dich nicht, und die prophezeien dir nicht, und die sagen, ich habe einen Traum gehabt vom Herrn. Oh! Nein, die gehen nach Hause und beten. Vielleicht hat Gott einen Traum gezeigt, und im Traum plötzlich siehst du, Bruder Maturis, und die Leute beten zu Hause. Ich brauche keine Antworten. Weißt du, ich brauche die Antwort von Gott, und nicht die Antwort von Menschen. Die Gemeinde Jesu ist kein Menschenwerk, sondern ein Gotteswerk. Und da wird man von Gott geleitet, von Gott geführt, von Gott inspiriert, von Gott motiviert und plötzlich bete. Oder manchmal sagt, also mir hat der Herr auch schon manchmal so gesagt, gib ihm 20 Euro. Verstehst du, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Weißt du, der Herr liegt davon. Und da muss ich nicht erzählen, Geschwister, ich habe ein Zeugnis. Ich habe gestern Schwester sowieso, Bruder sowieso 20 Euro gegeben. Vergiss es, dann ist dein Lohn dahin. Wir dienen einem verborgenen Gott in der Gemeinde. Einem versteckten Gott. Einem verkleideten Gott. Einem vernebelten Gott. Also kein Mensch sieht es, aber jeder spürt es. Gott war da. Amen. Gott war da. Gott war da. Lerne, deinen Platz in der Gemeinde zu finden. Weißt du, Gott muss uns zeigen, was die Nöte des Einzelnen sind. Was die Probleme des Einzelnen sind. Du musst niemanden bedrängen. der Herr hat mir gezeigt, das und das bei dir. Nein, der Herr muss gar nicht so wirken, dass du zu ihr hingehst und ihr was erzählst und ihr was vorpredigst. Weißt du, das reicht schon, der Herr hat gezeigt und du nimmst es und gehst in deine Kammer, schließt die Tür zu und redest mit Gott darüber. Und er vergilt es. Und wenn es sein muss, vielleicht backst du mal einen Kuchen das nächste Mal und bringst der Schwester, dem Bruder den Kuchen. Wer weiß es? Lass uns aufstehen. Lass uns in der Gegenwart Gottes gehen und lass uns fragen, Herr, mach mich zu einem lebendigen Glied, zu einer lebendigen Zelle an deinem Leib. Herr, gebrauche du mich als ein Glied an deinem Leib. Und die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi in Ost und West. Und er ist das Haupt. Und das Leib, der Leib Jesu Christi leidet überall, irgendwo, entweder in China, mal in Amerika und mal in Deutschland. Der Leib Jesu leidet mal und der Leib Jesu freut sich. Beides. So, deshalb, wir werden ausgeglichen schon vom lieben Gott. Glaub mir das. Wir werden ausgeglichen. Vater, ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke für meine Geschwister. Ich danke, dass wir hier der Leib Jesu Christi sein dürfen in Berlin. Herr Jesus, und ich segne meine Brüder und Schwestern. Stärke du sie. Und lass, dass sie noch mehr ihren Platz in ihrer Berufung und in ihrer Vision und ihrem Traum finden, dass sie das werden, wozu du sie vor Grundlegung der Welt bestimmt hast. Halleluja. Heiliger Geist, du zeigst jedem seinen Platz. Du zeigst jedem seine Berufung. Du zeigst jedem seine Aufgabe. Und du stellst uns dorthin und dort das selbst hast du versprochen, uns zu versorgen und zu segnen. Ich segne jetzt, Herr Jesus, alle, die deinem Wort glauben, deinem Wort vertrauen und deinem Wort folgen. Und bring auch die, die deinem Wort heute noch nicht folgen, dass sie eines Tages doch bald deinem Wort folgen und merken, dass es das Beste, was es auf dieser Welt gibt. In Jesu Namen, Vater. Amen.